Manuel und Shani. Es ging nicht um Geld. Bei Manuel und Shani wussten wir, dass der erste Schritt aus der Sackgasse darin bestand, den ständigen Konflikt über Geld aus dem Spiel zu lassen. Stattdessen sprachen wir über ihre Vergangenheit. Wir fragten, welche Kultur gab es in Bezug auf Geschenke in ihrer Familie, als sie heranwuchsen? Haben ihnen ihre Eltern oder Bezugspersonen auf diese Weise Liebe gezeigt? Welche Bedeutung haben sie daher an Geschenke geknüpft? Die Antworten waren außerordentlich aufschlussreich. Shani wuchs nicht bei ihren Eltern auf. Ihr Vater war im Gefängnis und ihre Mutter war drogensüchtig. Sie liebte Shani, war aber nicht dazu imstande, ihr eine verlässliche Mutter zu sein oder für sie zu sorgen. Einen großen Teil ihrer Kindheit verbrachte Shani bei einem Onkel und einer Tante. An Weihnachten bekamen deren eigene Kinder regelmäßig bergeweise Geschenke. Für Shani wickelten sie ein paar neue Socken in Geschenkpapier ein. Das war alles. Nur Socken. Sie sah, was Geschenke symbolisierten, dass man wichtiger war. Geschenke waren gleichbedeutend mit Liebe. Und sie bekam keine. Manuel bekam indessen überhaupt keine Geschenke. Seine Eltern waren meist abwesend, gewalttätig und ließen sich schließlich scheiden. Im Grunde musste er allein klarkommen. Der einzige Mensch, der ihm je Geschenke machte und ihm das Gefühl gab, reich zu sein, wie er es ausdrückte, war eine Freundin der Familie, seine Patin, bei der er all seine Ferien und die Sommer verbrachte. Diese Beziehung fühlte sich wie die einzige verlässliche in seinem Leben an. Aber als er als Teenager begann, Drogen zu verkaufen, um sich über Wasser zu halten, erklärte sie ihm, dass sie seinen Lebensstil nicht gutheißen könne und brach den Kontakt unvermittelt ab. Für immer. Die Folge war, dass er nie mehr jemandem vollständig vertraute. Gab ihm jemand ein Geschenk, war seine reflexhafte Reaktion darauf die Frage, warum gibst du mir das? Wahrscheinlich, um mich zu manipulieren. Wir fragten Manuel, ob er möglicherweise keine Geschenke von Shani annehmen konnte, weil das bedeutet hätte, dass er sich dafür öffnete, Liebe von ihr anzunehmen und damit zugleich auch die ganze Verletzlichkeit zuzulassen, die damit einherging. Und er gab zu, dass das stimmte. Sie wiederum hungerte nach Zeichen der Liebe von ihm. Dieses Paar hatte diesen Streit, der buchstäblich über Jahre ging, durch die Brille des Finanziellen betrachtet. Aber er hatte nichts mit Geld zu tun. Vielmehr ging es um die verborgene, unterschwellige Bedeutung von Liebe, wie wir sie geben, wie wir sie annehmen, wie wir uns ihr öffnen. Als sie die Fragen des Traumfängers durchgingen, war der Tenor ihres Gesprächs ganz anders. Mit dieser Struktur, dem Abwechseln, dem Sprechen über sich selbst und ihre Kindheit, mit genügend Zeit, um jede Frage zu beantworten, waren sie empfänglich und dazu fähig, einander wirklich zuzuhören. Manuel, der tendenziell impulsiver war, war wesentlich ruhiger und weniger heftig, als er das Interview mit den 6 Fragen durchging, und das wiederum führte dazu, dass auch Shani, die eher konfliktvermeidend war, sich sicher fühlte, als sie sich öffnete und ihre Antworten mitteilte. Als Manuel Shani fragte, welche Gefühle hast du in Bezug auf dieses Thema? Und Shani sagte, ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind, das darauf wartet und wartet, endlich für jemanden wichtig zu sein, sahen wir, wie sich sein Gesichtsausdruck veränderte, als er zu begreifen begann. Als er an der Reihe war und Shani zur 5. Frage kam und sich erkundigte, wenn du einen Zauberstab hättest, der dir genau das herbeizaubern könnte, was du dir wünschst, wie würde das dann aussehen? Sagte er. Das würde so aussehen, dass alles zwischen uns einfacher wäre. Du weißt, dass ich dich liebe. Komme, was da wolle. Das war für Manuel und Chenet nicht das Ende der Konflikte über dieses Thema. Aber als der Streit das nächste Mal aufflammte, verlief das Gespräch wesentlich anders. Chenet schaut in die Einkaufstaschen, die Manuel gerade ins Haus gebracht hat, seufzt enttäuscht und rollt mit den Augen. »Ah, eine Packung Nägel aus dem Haushaltswarengeschäft. Genau das, wovon ein Mädchen träumt.« »Manuel, ich hab dir doch gesagt, dass ich dort vorbeigehe. Was hast du denn gedacht, was ich mitbringe? Einen Brillantring?« »Ich dachte einfach, du würdest mir heute vielleicht etwas mitbringen. Mir fehlt ein Zeichen der Zuneigung von dir. Du hast mir in letzter Zeit kaum Beachtung geschenkt.« »Chenet, ich versuche mit diesen Reparaturen fertig zu werden, damit wir diese Wohnung untervermieten und ein größeres Apartment für uns suchen können. Das haben wir doch besprochen. Ich dachte, das willst du gerne. Will ich auch. Ich möchte bloß, dass du mir ab und zu zeigst, dass dir etwas an mir liegt. Menschen in einer Beziehung machen das, Manuel. Es ist normal, sich das zu wünschen.« Manuel seufzt frustriert. »Ich begreife einfach nicht, warum kleine Geschenke so wichtig für dich sind. Du weißt doch, dass ich dich liebe. Warum reicht dir das nicht?« »Also, ich glaube, wenn man jemanden liebt, dann will man ihm das auch zeigen. Es reicht nicht, es einfach nur zu sagen. Jeder kann das sagen, ohne dass es irgendetwas bedeutet. Wenn du hingehst und ein Geschenk für jemanden besorgst, dann bedeutet das, dass du an ihn denkst. Es kostet Mühe. Es verlangt, dass du über den Menschen nachdenkst, den du liebst.« »Ja, aber ich habe keine Zeit.« »Ich weiß, ich weiß. Schau, ich weiß, dass das in deiner Kindheit ein Thema für dich war. Und ich gebe mir Mühe. Aber ich möchte nicht, dass wir diese Wohnung verlieren, weil wir die Miete nicht bezahlen können.« »Ist das der einzige Grund?« »Naja, wahrscheinlich habe ich noch immer meine alte Reaktion von früher, wenn du davon sprichst, dass ich dir etwas geben soll, als wolltest du mir etwas abluchsen. Mein Dad hat mir beigebracht, nie jemandem zu trauen, weil er dich nur abzocken wird. Und genau so war es auch immer. Die Leute geben dir nur etwas, wenn sie etwas dafür haben wollen. Ich weiß noch, dass mir andere Kinder manchmal etwas gegeben haben, wie Süßigkeiten oder eine Zigarette, und mir dann gesagt haben, jetzt sei ich an der Reihe, Bier kaufen zu gehen, sodass ich derjenige war, der den Kopf hinhalten musste. Ich bin so daran gewöhnt, ausgenutzt zu werden. Mit 14 oder 15 war ich endlich so schlau, es nicht mehr zuzulassen, dass die Leute mich ausnutzen und manipulieren. Aber ich will dich nicht manipulieren. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Ja, das weiß ich ja inzwischen. Aber was du sagst, löst noch immer dieses Gefühl in mir aus. Chenet legt liebevoll den Arm um ihn. Könnte ich dich wenigstens dazu manipulieren, dass du mir nächstes Mal, wenn du in die Stadt gehst, einen dieser Schokoriegel mitbringst, die ich so gerne mag? Okay, okay. Einen Schokoriegel können wir uns wahrscheinlich leisten, ohne gleich die Wohnung zu verlieren. Die unterschiedlichen Werte in Bezug auf Geld und Geschenke werden für dieses Paar ein ewiges Problem bleiben, das in unterschiedlicher Weise ihr Leben lang immer wieder auftauchen wird. Auch in Zukunft wird Manuels Grundeinstellung, Geschenke zu machen, diene der Manipulation, weiterhin ab und zu mit Chenets tief sitzender Überzeugung kollidieren, Geschenke seien gleichbedeutend mit Liebe. Aber das Gespräch über die Träume in Konflikten hat den Rahmen für diese Konflikte vollkommen verändert. Die beiden streiten sich immer noch über dieses Thema, aber sie geraten nicht mehr an einen toten Punkt, der ihrer Beziehung schadet. Normalerweise finden sie irgendeine Art von Lösung oder Kompromiss für die jeweilige Auseinandersetzung. Sie fühlen sich weniger schnell verurteilt und angegriffen. Jetzt handeln sie aus einem tiefen Verständnis füreinander heraus, aus einem Bewusstsein für die dauerhaft verletzlichen Stellen, die sie beide haben. Deshalb wird dieses Thema zwar nie vollkommen aus der Welt zu schaffen sein, aber es ist keine Quelle von Schmerz und Missverständnissen mehr.